Ja, ich habe letzte Mal, vor 14 Tagen, habe ich so über das Geben gesprochen. So am Beispiel Jesu. Geben, das, er hat uns das vorgelebt. Es war sein Lebensstil. Er ist gekommen und hat alles gegeben. Alles verlassen, allen Reichtum, sein Leben, kein Haus, keine Familie und, und. Hatte ich euch so dargelegt. Und ich möchte da jetzt so einfach bei dem Thema weitermachen. Geben ist ja nicht leicht, ne, wenn man was loslassen muss oder das Gefühl hat, ich muss es loslassen. So, und in dieser Welt gibt es ja eigentlich ganz andere Maßstäbe. Unsere Natur ist ja eigentlich erstmal so auf sich selbst bezogen. Ne, ich stehe im Mittelpunkt, ich bin der Mittelpunkt dieser Welt. So erleben sich viele, viele Menschen. Und alles, was sich da um einen drum dreht, soll dann auch irgendwo was Gutes bringen. Und so ist der Mensch erstmal an sich ausgerichtet. Ja. Also das sind die weltlichen Maßstäbe. Ich meine, ich bin eigentlich immer so, wenn man mal in die Nachrichten schaut, sehr erstaunt, freudig erstaunt, wenn ich so höre, wie gebefreudig auch Deutschland ist so. Es wird ja manchmal dann so gesagt, wie viel im Laufe eines Jahres gespendet wurde für irgendwelche Katastrophen, für irgendwelche Nöte auf der Welt und so. Und das freut mich. Und da frage ich mich manchmal, wie viele Christen sind dabei? Ich bin aber auch davon überzeugt, das sind ja nicht nur Christen. Da gibt es auch ganz andere Beweggründe. Der eine macht es aus dem humanistischen Weltbild heraus und der nächste ist einfach bewegt in seinem Herzen und hat Erbarmen und sagt, oh Mann, was eine Not. Und man sieht das dann mit Bildern auch noch vor Augen im Fernseher. Und dann gibt man halt, lässt sich bewegen. Wie jüngst dieser Afrika-Wetterkatastrophe, wo ich glaube, letztendlich über 1 Million Menschen zu Schaden gekommen sind und Hab und Gut verloren haben. Und dann wird dann dazu aufgerufen. Und das machen ja auch viele. Aber trotzdem ist der weltliche Maßstab eher andersrum. Ja, es gibt so in dem Bereich der Wirtschaft, wenn da gegeben wird, dann habe ich nicht immer, aber manchmal den Eindruck, gerade wenn es dann Spenden sind von großen Firmen oder so, wo das nicht im Vordergrund steht, ich möchte dahin etwas geben, weil da eine Not ist, sondern ich gebe, um in Anführungsstrichen zu investieren, um später vielleicht auch einen Vorteil zu haben. Also da steht dann mehr so das wirtschaftliche Interesse dahinter als ein Erbarmen über eine menschliche Not. Vor einigen Jahren gab es so den Werbeslogan, Geiz ist geil. Ja. So billig und günstig wie eben nur möglich einkaufen. Und immer noch schauen, wo kann ich noch was Günstigeres bekommen. Wo, lässt sich ja heute auch einfach machen zu Zeiten des Internets, man hat dann so sogar extra Portale, wo man Preise vergleichen kann und den günstigsten ruckzuck serviert bekommen. Und das regt natürlich die Wirtschaft zu einem echten Konkurrenzkampf an. Aber dahinter steht ja auch irgendwo eine Einstellung. Geiz ist geil. Ich muss was haben, anstatt was zu geben. Jesus? Das haben wir letzte Mal in der Predigt auch so gehört, sagt was ganz anderes. Ne? Geben ist seliger als nehmen. Und der Vater im Himmel kleidet euch gut. Er weiß ja, was ihr braucht. Sorgt euch nicht. Ja? Und wenn ihr gebt, dann kriegt ihr ein gerütteltes Maß zurück. Nie sah ich einen Gerechten um Brot betteln, steht im Alten Testament in dem Psalm. Wer reichlich sät, der wird auch reichlich ernten. Und denk an den Schatz im Himmel, auf den du dir schaffst, in den du gibst. Und einer trage des anderen Last. Das sagt Jesus. Und das hat natürlich auch eine Wurzel. Ja? Gott ist Liebe und Liebe teilt sich aus. Liebe ist nie auf sich selbst bezogen. Liebe hat immer den anderen im Blick. Und so ist Gott. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Gott denkt nicht an sich in erster Linie, wenn überhaupt. Weiß ich nicht. Gott denkt an uns Menschen. Gott sieht die Not. Gott sieht die Hilfsbedürftigkeit, die Verlorenheit. Gott erbarmt sich. Gott will helfen. Ja? Und ich hatte letztes Mal auch schon gesagt, geben muss immer aus der Motivation der Liebe heraus geschehen. Sonst ist sie nicht ganz echt. Also so verstehe ich auch im 1. Korinther 13, 3. So, da steht das. Ne? Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Wenn, dann soll es aus der Liebe heraus geschehen, aus dem Geist Gottes, zu seiner Ehre, mit Blick auf ihn, um uns eins zu machen mit Gottes Willen, mit seiner Liebe, in seiner Liebe. Und so sagt Jesus auch in Markus 12, dass das höchste Gebot beschrieben. Ach, ich kann es auch so sagen. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, deiner ganzen Seele. Warum das denn? Das höchste Gebot ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe bezieht sich auf Gott. Wir sollen Gott lieben und wir sollen den Nächsten lieben. Und wenn wir dem folgen, dann wissen wir auch schon, wem wir in Liebe alles geben können. Wir können Gott geben in Liebe, wenn es sein Wille ist. Und wir können dem Nächsten geben in Liebe, in Gottes Namen. Und wir finden diese Formen des Gebens ja auch. Ja, wir reden über den Zehnten. Das ist eine Gabe an Gott. Haben wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber werden wir gleich mal drüber reden. Und wir geben dem Nächsten. Ja, das, denke ich, haben wir alle schon getan. Almosen nennt man das dann. Oder im Neuen Testament, letztes Mal hatten wir auch darüber gesprochen, über Gemeindesammlungen. Da wurde eine Gemeinde sammelte für eine andere Gemeinde. Da hat man mehr von Gemeinde zu Gemeinde gegeben, aber in das Reich Gottes hinein. Heute möchte ich so den Zehnten mal betrachten. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Lehre, weil wir als Gemeinden davon leben. Ja, so, ich sag mal, es ist einfach, wenn man in einer Großkirche ist, hier in Deutschland, ja, da gibt es Staatsverträge, die evangelische und die katholische Kirche, die kennen das nicht, weil da jeder Kirchenangehörige jeden Monat über die Steuer seine Abgabe leistet. Ja, habe ich auch mal gemacht. Ich war mal früher evangelisch. Und da macht man sich gar keine Gedanken. Das ist halt so. Bis man dann mal auf den Gedanken kommt, bin ich überhaupt in dieser Kirche wirklich drin oder will ich das noch? Und dann mag man da was ändern. Aber ansonsten läuft das automatisch. Da ist das Herz nicht beteiligt. Da ist keine echte Motivation, bei vielen zumindest nicht. Manch einer steht ja wirklich dahinter und sagt, ich zahle die Steuer gerne. Aber das ist im Grunde nicht so das biblische Vorbild. Das biblische Vorbild ist der Zehnte. Und man muss auch wissen, also was denn da so steht. Es gibt ja viele Auffassungen zum Zehnten. Manch einer sagt, also hör mal, der Zehnte ist Altes Testament. Gesetz, Opferordnung, Abgabenordnung. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Ich bin unter Gnade, Ich brauche mir über den Zehnten keine Gedanken machen. Ich gebe eher so das, was mal übrig ist. Mag sich vielleicht einer so denken. Wenn dann mal was übrig ist. Oder vielleicht plane ich das auch schon ein, aber wenn es dann halt nicht passt, dann passt es nicht. In unseren Gemeinden, so pfingsterisch, charismatisch, da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, wenn mir der Heilige Geist zum Monatsbeginn aufs Herz legt, was zu geben, dann will ich darüber beten und das tun. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es so Gedanken gibt. Es mag aber auch eine ganz andere Richtung geben, so mehr so die gesetzliche Art, was so vielleicht an dieses Pharisäertum herantrifft. Also da muss ich sagen, das kenne ich sogar. Als ich gläubig wurde, ich war schon noch ein gesetzlicher Mensch und hatte auch so, wenn du den Zehnten nicht ganz gibst, dann fällst du aus der Gnade raus. Ja, das ist, der Zehnte ist wichtig. Und Gott sieht ja, was du gibst. Also die Gedanken, die gibt es mit Sicherheit auch. Die Menschen, die unter diesem Druck dann stehen, diesen vollen Zehnten, ne, die Pharisäer haben das ja bis auf die Spitze getrieben, die haben alles verzehntet, gesetzlich. So. Und dann gibt es dann die, die sagen, ja, muss ich den Zehnten denn vom Brutto geben? Oder reicht das, wenn ich ihm vom Netto gebe? Das ist eine ernsthafte Diskussion. Habe ich also schon gehört. Ich weiß, in meiner frühen Christenzeit, so in der ersten Gemeinde, da wurde darüber geredet. Ja, muss man das vom Netto oder vom Brutto geben? Netto ist angenehmer. Ja, dann ist es nicht so viel. Wenn ich den Zehnten gebe, dann hat ja Gott gesagt, segnet er mich auch materiell. Malachi. Ja, prüft mich doch. Also, das ist ein Deal. Wenn ich ordentlich reingebe, kriege ich auch ordentlich zurück. Und für den Fall, dass das nicht funktioniert, ja, dann gebe ich ihm nichts mehr. Hat Gott Pech gehabt. Ja, also, aber alle diese Gedanken, ich sage euch, diese Gedanken gibt es. Weil dieser Zehnte ist ein umkämpftes Thema in jedermanns Herzen. Ist ein umkämpftes Thema. Ja, weil man etwas, was man sauer verdient hat, loslassen soll. So, und dann finde ich jetzt wichtig, dass man mal weiß, was so die Bibel darüber schreibt. Woher kommt der Zehnte überhaupt? Also natürlich, der Zehnte, wir wissen, kommt aus dem Alten Testament. Abgabenordnung. Hat Gott seinem Volk auferlegt. Aber, das muss man mal einfach sagen, das war in der damaligen Welt Usus. Das war normal. In allen Völkern drumherum gab es Zehntenabgaben an die Könige oder auch an Heiligtümer. Und das war auch nötig, weil irgendwoher muss ja Kohle kommen, um dann Paläste zu bauen, um den Staat zu unterhalten, das Heer zu unterhalten. Der König braucht ja nun mal ein bisschen Geld für all seine Dinge, die er denn da hat. Und um das Land zu verteidigen und die Heiligtümer, ja natürlich, ich meine, die Bauten, was es da alles gab und die Gottesdienste, die da gefeiert wurden oder Götzendienste, sage ich mal, das hat auch Geld gekostet. Und vieles war ja dann auch in Prunk, in Gold und so weiter. Aber es war eine gängige Abgabe. Wir finden was dazu in einigen, ich will mal zwei Bibelstellen ansprechen. 3. Mose, Kapitel 27, Verse 30, folgende. Da sagt der Herr, alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Will aber jemand seinen Zehnten ablösen, der soll den fünften Teil darüber hinausgeben. Das heißt, also will er den Zehnten in Cash zahlen, dann muss er 20% drauflegen. Dann zahlt er nicht den Zehnten, sondern, ist egal, ein bisschen mehr halt, ne? Nochmal ein Fünftel drauf. weil der Zehnte war eigentlich eine Naturalabgabe. So, ich lese mal weiter. Und alle Zehnten von Rindern und Schafen, alles, was unter dem Hirtenstabe hindurchgeht, jedes Zehnte davon soll heilig sein dem Herrn. Man soll nicht fragen, ob es gut oder schlecht sei, man soll's auch nicht auswechseln. Wenn es aber jemand auswechselt, soll beides heilig sein und darf nicht abgelöst werden. Das sind die Gebote, die der Herr dem Mose gebot für die Israeliten auf dem Berg Sinai. So, und dann springe ich mal zu 4. Mose Kapitel 18, ab Vers 20. Und der Herr sprach zu Aaron: Du sollst in ihrem Lande kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben, denn ich bin dein Anteil und dein Erbgut inmitten der Israeliten. Den Söhnen Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut, für ihr Amt, das sie an der Stiftshütte ausüben. Hinfort sollen sich die Israeliten nicht zur Stiftshütte nahen, damit sie nicht Sünde auf sich laden und sterben, sondern die Leviten sollen das Amt ausüben an der Stiftshütte und sie sollen die Schuld für ihre Verfehlung tragen. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Israeliten kein Erbgut besitzen, denn den Zehnten der Israeliten, den sie dem Herrn als Opfergabe geben, habe ich den Leviten zum Erbgut bestimmt. Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie unter den Israeliten kein Erbgut besitzen sollen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Leviten und sprich zu ihnen, wenn ihr den Zehnten nehmt von den Israeliten, den ich euch von ihnen bestimmt habe als euer Erbgut, so sollt ihr davon eine heilige Abgabe dem Herrn geben, je den Zehnten von dem Zehnten. Und diese eure heilige Abgabe soll euch angerechnet werden, als gäbet ihr Korn von der Tenne und Wein aus der Kelter. So sollt auch ihr die heiligen Abgaben dem Herrn geben von allen euren Zehnten, die ihr nehmt von den Israeliten, und sollt diese heilige Abgabe für den Herrn, dem Priester Aaron, geben. Von allem, was euch gegeben wird, sollt ihr dem Herrn die heilige Abgabe geben, von allem Besten die davon gebührende heilige Gabe. Und sprich zu ihnen: Wenn ihr also das Beste davon als heilige Abgabe nehmt, so soll es den Leviten angerechnet werden wie ein Ertrag von der Tenne und wie ein Ertrag von der Kelter. Ihr dürft es essen an allen Orten, ihr und eure Kinder, denn es ist euer Lohn für euer Amt an der Stiftshütte. Ja, das war jetzt viel, ne? Oft Abgabe, oft Zehnter, Leviten, Aaron. Ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen. Der Herr hat gesagt, ihr sollt mir den Zehnten geben von allem euren Ertrag, sei es ein pflanzlicher Ertrag oder seien es eure Herden. Jeder zehnte Teil gehört mir. Und dieser zehnte Teil ist dem Herrn heilig. Das heißt, also Gott, der Herr aller Dinge, dem sowieso alles gehört, der eigentlich mit seinem Wort hervorbringen kann, was er haben möchte, wenn er was haben will, sagt zu seinem Volk: Du gibst mir von allem, was du erwirtschaftest, den zehnten Teil ab. Und das möchte ich, dass du das als heilig ansiehst. Das ist diese Bibelstelle aus 3. Mose 27. Also das ist für mich, ist das so doppelt gemoppelt. Versteht ihr das? Er sagt: Ihr gebt mir den Zehnten, das gehört mir. Und dann macht er das nochmal ein Stück schärfer und sagt: Das ist heilig. Taste das bitte nicht an. So verstehe ich das hier. Er sagt, also das ist so, er legt so einen Zwang auf und eine ganz große, hohe Hürde: Diese Abgabe gehört mir Und bitte vergreift euch nicht daran. Unantastbar, das heißt dieses heilig. Heilig heißt abgesondert und damit also auch für mich unantastbar, dem Herrn gegeben. Und wir lesen, das ist diese zweite Bibelstelle aus Kapitel 4, aus dem 4. Mose, Kapitel 18. Im Grunde lesen wir da, warum er das macht. Es gab ja eine Erbgutregelung. Der Herr hat allen seinen Stämmen ein Erbgut gegeben, ein Land zugeteilt, in dem sie leben konnten, das sie bewirtschaften konnten, in dem sie ihre Herden laufen lassen konnten, von dem sie dann eben diesen Ertrag hatten, um davon überhaupt den Zehnten in Naturalform abgeben zu können. Und er sagt im 4. Buch Mose, das ist nicht so bei den Leviten. Ihr Leviten, ihr sollt an meinem Heiligtum dienen. Euch sondere ich aus, damit ihr an meinem Heiligtum dient. Das waren ganz einfache Aufgaben. Da war zum Beispiel, die mussten dann, wenn die unterwegs waren, mussten die Sachen ja getragen werden. Ja, das waren ja große, die Stiftshütte, das wurde ja immer wieder auf- und abgebaut. Und die Gerätschaften, die da drin waren und, und. Und diese Arbeiten, die mussten verrichtet werden. Und da war manchmal dann auch sicherlich eine Routine gefordert, von daher machte das einfach logistisch gesehen Sinn, da immer die gleichen Leute dran zu haben und das auch fest zu regeln, dieser Stamm dient mir an meiner Stiftshütte. Und alle anderen haben nichts damit zu tun. Aber dafür, dass ihr das tut, sollt ihr auch freigesetzt sein. Ihr sollt freigesetzt sein, ihr bekommt von mir kein Erbgut, sodass ihr da bewirtschaften könnt und anpflanzen könnt und dass ihr Herden laufen lassen könnt. Nein, eure Arbeit ist an meinem Heiligtum. Und die anderen Israeliten, die anderen Stämme, die unterhalten euch mit der Abgabe, die sie mir geben. So hat der Herr das geregelt. Er sagt also, ihr gebt mir den Zehnten und dieser Zehnte gehört den Leviten, damit sie freigesetzt sind, am Heiligtum zu dienen. Vielleicht lese ich nochmal die eine oder andere Stelle aus dem Kapitel 18, 4. Buch Mose. Den Söhnen Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut. Das ist das, was ich gerade sagte. Für ihr Amt, das sie an der Stiftshütte ausüben. Das ist der Vers 21. Die Leviten sollen das Amt ausüben an der Stiftshütte und sie sollen die Schuld ihrer Verfehlung tragen. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Israeliten kein Erbgut besitzen. Das ist der Vers 23. Denn den Zehnten der Israeliten, den sie dem Herrn als Opfergabe geben, habe ich den Leviten zum Erbgut bestimmt. Und dann legte er den Leviten auf, dass sie von dem, was sie an Zehnten der anderen Stämme bekamen, für ihren Lebensunterhalt, selbst wieder den Zehnten geben sollten. Für die Priesterschaft. Für Aaron und seine Familie, für den Hohenpriester und für diejenigen, die das Priesteramt ausübten. Sage den Leviten und sprich zu ihnen, wenn ihr den Zehnten nehmt von den Israeliten, den ich euch von ihnen bestimmt habe als euer Erbgut, so sollt ihr davon eine heilige Abgabe dem Herrn geben, je den Zehnten von dem Zehnten. Und diese eure heilige Abgabe soll euch angerechnet werden, als gäbet ihr Korn von der Tenne und Wein aus der Kelter. So sollt auch ihr die heiligen Abgaben den Herrn geben von allen euren Zehnten, die ihr nehmt von den Israeliten, und sollt diese heilige Abgabe für den Herrn, dem Priester Aaron, geben. Also alle gaben von dem, was sie bekamen, den Zehnten. Und den Zweck dahinter war, das Heiligtum, die Wohnstätte Gottes unter den Israeliten zu bewirtschaften, zu unterhalten, logistisch zu versorgen, mit allem, was da dran war. Und dafür hatte Gott die Leviten bestimmt. Und die Leviten unterstützten mit ihrer zehnten Abgabe die Priesterschaft. Das waren die, die für den Gottesdienst zuständig waren. Das ist im Grunde im Alten Testament die Zehntenordnung. Da kann man sich natürlich fragen, warum sagt Gott das nicht einfach so? Passt mal auf, das muss funktionieren. Ihr gebt jetzt jedes Jahr den Zehnten eurer Einnahmen und gebt das den Leviten direkt, damit die nicht verhungern und damit sie leben können und damit sie freigesetzt sind, am Heiligtum zu arbeiten. Gott schaltet was dazwischen, sich selbst. Er sagt, gebt ihnen das nicht direkt, sondern gebt es mir. Es ist heilig. Ich fordere das von euch. Es gehört mir. Warum setzt er diese Hürde so hoch? Ja, da bin ich wieder beim Anfang meiner Predigt. Weil das nicht leicht ist zu geben. Weil man das vielleicht mal macht, aber dann möglicherweise irgendwelche Gründe kommen, die einen dahin bewegen, das eben nicht zu machen. Gott möchte, dass sein Heiligtum versorgt ist. Und dass diejenigen, die daran dienen, versorgt sind, dass sie keine Not haben. Und er hat diese Hürde so hochgelegt, weil er sein Volk kennt. Wir lesen das in Malachi 3, das ist ja, habe ich gerade ja schon mal genannt, diese Bibelstelle. Ne? Das ist diese Bibelstelle, die wir dann so gerne heranführen, wenn es darum geht, ja, und wenn du den Zehnten gibst, ne, dann prüfe doch Gott, sagt er auch. Aber er leitet sie ganz anders ein. Er leitet sie mit einer Anklage ein gegen sein Volk. Ab Vers 6. Ich, der Herr, wandle mich nicht, aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Das sagt er zu seinem Volk Israel. Das war die Zeit nach der Rückkehr aus Babylon. Da haben die dann Gottesdienst wieder aufgebaut. Und da sagt er zu seinem Volk Israel, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Da fragt man sich doch, warum spricht er sie denn so an? Jakob hat der Name Jakob beinhaltet das Wort Betrüger. Und wir wissen aus der Geschichte um Jakob, dass er seinen Bruder Esau betuppt hat. Er hat ihm das Erstgeburtsrecht abgeschwatzt mit einer Linsensuppe. Und er hat auf Raten seiner Mutter ihn des Segens beraubt, den sein Vater eigentlich Esau zugedacht hatte. Und als Esau kam, war dieser Segen nicht mehr da. Da sagte Jakob, ich habe ihn schon vergeben. Jakob war ein Betrüger. Steckt in seinem Namen mit drin. Und Gott sagt hier zu seinem Volk, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Habt ihr nicht. Ihr seid es immer noch. Das steckt in euch drin. So spricht er hier sein Volk an. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, worin sollen wir uns bekehren? Was machen wir denn falsch? Betrügt, ihr aber spricht, worum betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opferabgabe, sagt der Herr. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Und das finde ich ist schon ein hartes Wort. Aber die Situation war auch so, dass es Misswirtschaft gab, oder ich sag mal Missernten, dass das Land Israel zu der Zeit unter Armut litt und dass sie enge waren mit finanziell und materiell. Und dann ist es natürlich schwer abzugeben, ganz klar. Aber er sagt, ich habe euch es trotzdem gesagt und ihr haltet es nicht hoch, mein Gebot. bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei. Und das war damals wirklich so. Es gab Zellen im Tempel, da wurden diese Naturalabgaben aufbewahrt für die Leviten und für die Priester. Also es sollte Speise im Hause sein. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten in die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Da kommt wieder dieses mit rein, was Jesus sagte, vertraut doch dem Herrn. Er weiß doch, was er braucht. Er wird euch versorgen. Wer gibt, dem wird gegeben werden. Ein gerütteltes, volles Maß. Heißt das für mich hier? Prüft mich doch. Gebt doch. Und schaut doch, ob ich nicht wirklich so Fenster und Türen des Himmels öffne für euch. Das ist Altes Testament. Ich nehme jetzt noch ein paar Minuten Zeit fürs Neue Testament. Also, soweit ich weiß, ich habe nichts gefunden, gibt es diese Zehntenregelung als Ordnung im Neuen Testament nicht. Nicht ausgesprochenerweise. Wobei zu Zeiten Jesu und als die erste Gemeinde entstand, da war der Zehnte gang und gäbe, weil der Tempeldienst lief. Und gerade die Pharisäer, das hatte ich gerade schon gesagt, die hatten das auf die Spitze getrieben. Also in manchen Bereichen war das wirklich extrem, da wurde alles verzehntet. Es war ein bekannter Begriff, eine bekannte Ordnung. Aber als Regel für die neue Gemeinde habe ich das nicht gefunden, den Zehnten zu geben. Da gilt im Neuen Testament eher so, ja, das, was ich vorhin schon teilweise angeführt habe. Christus hat das Gesetz erfüllt. Hat er. Und wir sind ja auch wirklich unter Gnade. Und die Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgeschüttet hat, durch seinen Geist, das ist die Erfüllung des Gesetzes. So heißt es in Galater 5, Vers 14. Und in dieser Liebe, wenn wir darin gehen, erfüllen wir das Gesetz. Aber letztendlich hat Jesus alles dafür getan, dass wir in diesem Stand stehen können. Und so fallen wir dann auch nicht mehr unter Gesetz und unter Gesetzlichkeit. Das ist die Freiheit, in der wir uns erfreuen dürfen, weil Gnade da ist. Und das ist schön, wenn man nicht so alles aufrechnen muss und unter diesem Gedanken steht, oh, habe ich jetzt davon den Zehnten gegeben? Was sagt Gott jetzt dazu? Habe ich einen Minuspunkt? Es ist ja schön, wenn wir Freiheit haben dürfen. Und wenn wir lesen dürfen, dass Gott sagt, einen fröhlichen Geber habe ich gern. Das entspannt uns doch. Im Römer 7, da lesen wir in Vers 6, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Wir folgen also nicht mehr dem Gesetz, wir folgen dem Geist. So. Wir stehen unter der Gnade. Wir folgen aber dem Geist. Und da muss ich natürlich mich fragen, was will denn der Geist Gottes? Und wenn ich sehe im Alten Testament, dass Gott schon solche Regeln geschaffen hat, um sicherzustellen, ich sag mal, das hat er ja in seinem Geist getan, das ist ja aus seinem Herzen entsprungen, dass er sagt, ich will, dass dafür Sorge getragen ist, dass diejenigen, die am Gottesdienst beteiligt sind, die sich da einbringen, dass sie davon leben können. Ich will, dass Tempel und alles, was damit zusammenhängt, dass es eben unterhalten wird und dass da auch jemand da ist, der sich darum kümmern kann, der dazu freigesetzt ist. Dann sage ich mal, das hat sich zu Zeiten des Neuen Testamentes nicht geändert. Das ist für mich sein Wille. Das ist in seinem Geist. Und wenn ich mir das Neue Testament ansehe, besonders also auch das, was so der Paulus schreibt, über den Lohn des Dieners, dann finde ich das im Grunde ja wieder. Selbst Jesus hat ja, als er die die 72 Jünger ausgeschickt hat, gesagt, der Lohn, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ja, und darauf bezieht sich ja auch Paulus im 1. Korinther Kapitel 9. Da ist eine Bibelstelle, da möchte ich auch mal so ein paar Verse lesen. Da redet Paulus von seiner Arbeit für das Evangelium. Und er beschreibt das als Werk. Und er sagt, ihr seid mein Werk. Ich sag mal, mein Produkt. Euch habe ich, in Anführungszeichen, geschaffen, geistlich. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unserem Herrn Jesus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich für andere kein Apostel? So bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. Ich kann da was vorweisen vor Gott, was ich in diesem Amt getan habe, was hervorgegangen ist. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so: Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Er spricht hier von einem Recht. Habe ich nicht das Recht, wenn ich hier unterwegs bin, eine Frau zu haben, die ich mitbringe? Habe ich nicht das Recht, auch zu essen und zu trinken? Habe ich nicht das Recht, versorgt zu sein von der Arbeit, die ich hier vollbringe? Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Ist doch was ganz Normales. Das, was ich schaffe, 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 davon will ich doch auch leben. Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsertwillen? Ja, um unsertwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches sehen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Also das ist seine freie Entscheidung. Er sagt, ich habe das Recht, aber ich verzichte darauf. Wisst ihr nicht? Und damit, hier an dieser Stelle, nimmt er jetzt Bezug zu dieser alttestamentlichen Ordnung, die ich euch gerade beschrieben habe. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, das sind die Leviten, vom Tempel leben, und die am Altar dienen, das sind die Priester, vom Altar ihren Anteil bekommen? Das ist doch die alttestamentliche Ordnung. So hat Gott das doch geregelt. Jeder, der diesen Dienst tut und alles, was dazu nötig ist, soll doch über den Zehnten reinkommen. Wisst ihr das denn nicht? Fragt er hier. So hat auch der Herr befohlen. Das finde ich ein starkes Wort, befohlen. Dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Und hier in der Lutherbibel ist hier eine Parallelstelle angegeben. Das ist die Stelle, die ich gerade schon mal gesagt habe, wo der Herr sagt, zu denen, die er aussendet, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Im Galater 6,6 steht dann als Parallelstelle auch, wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Das ist so für mich so, wenn es um den Zehnten geht, so die Sicht aus dem Neuen Testament. Paulus bezieht sich darauf, auf die alttestamentliche Regelung und sagt, der Herr hat befohlen, dass da der Arbeiter, der da unterwegs ist, auch davon essen soll und leben soll. Er hebt das also nicht auf mit diesem Bezug vielleicht, ja, aber ihr seid unter Gnade, ihr braucht das nicht, oder wenn da mal was übrig ist. Ich glaube, dass Gott sowohl damals wie auch heute möchte, dass alles funktioniert, dass zu allem das Nötige da ist, so wie es gerade vor Ort vielleicht aussieht. Und ich glaube, wenn mehr da ist, als nötig ist, dann ist das gut, weil man in das Reich Gottes hinein investieren kann. Ja, wenn ich zum Beispiel an unsere Situation denke, ich bin wirklich froh und dankbar, dass wir Freiraum haben, um die Doreen noch zu unterstützen. Und das sind so die Dinge, die mich so bewegen bei dem Thema Geben. Ich habe das seit einiger Zeit auf dem Herzen, darüber zu reden. Ich habe letztes Mal damit angefangen und ich habe heute so den Zehnten. Und ich denke, ich werde auch noch darüber sprechen, was mit dem Almosen ist. Almosen geben. Ich glaube, dass dieser Zehnte im Neuen Testament kein Gesetz ist, dass wir wirklich so auf Heller und Pfennig alles ausrechnen müssen. Aber ich sehe gerade auch zu Zeiten des Alten Testamentes Vorbilder, die ohne Gesetz den Zehnten gegeben haben. Und damit ist für mich der Zehnte eine gottgegebene, in seinem Geist entsprechende Richtschnur. So würde ich das mal sagen. Ja? Als das Gesetz noch nicht gegeben haben, da war unser Urvater des Glaubens, der Abraham. Ihr kennt die Geschichte. Lot war gefangen gesetzt von einigen Königen und Abraham sammelte sich seine Knechte und wehrfähigen Männer und ging hinterher und befreite Lot. Und hat dabei auch einiges an Beute mitgenommen. Und dann kommen diese Könige zu ihm. Aber vorher tritt jemand zu ihm, der im Neuen Testament dann als Vorbild für Jesus gesehen wird. Das ist der Melchisedek, König von Salem. Melchisedek im Neuen Testament bezeichnet als ein Priester, Auf jeden Fall, der tritt an ihn heran und wisst ihr womit? Mit Wein und mit Brot. Für mich ein Sinnbild für das Abendmahl schon, für den Bund. Und wie reagiert Abraham? Abraham segnet ihn und gibt ihm den Zehnten von allem, was er hat, was er erbeutet hat. Ohne irgendeinen Anspruch, der geltend gemacht wird. Eine Herzenshaltung. Ich gebe dir. So ähnlich macht es Jakob, als er sich nachts dahinlegt in der Wüste und einen Stein als Kopfkissen nimmt. Und dann träumt er. Da habe ich gedacht, würde ich auch schlecht träumen mit einem Stein unterm Kopf. Aber er hat ja ganz schön geträumt eigentlich. Er sah diese Engel, die dann rauf und runter stiegen und wachte morgens auf und sagte sich, Mann, also was für ein heiliger Ort. Hier ist doch Gott wirklich gegenwärtig. Und dann legt er sich fest vor Gott. Wenn du für mich bist und für mich sorgst und mit mir auf meinen Weg gibst, dann sollst du mein Herr sein. Und dann, so als wenn das zusammengehört, werde ich jetzt dir den Zehnten geben von allem, was ich habe. Zu der Zeit gab es noch kein Gesetz. Das war das Herz. Ich sage, der Geist Gottes, der diese beiden Männer bewegt hat. Ja, lasst uns Gott ernst nehmen und ihm vertrauen, dass er Türen und Fenster öffnet, wenn wir geben.